herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Mensch Fabian, ich muss dich erstmal fragen, wie eigentlich der aktuelle Stand ist. Ich als Steuerberater, der wissen will, wie man so die Lohnabrechnung erstellen sollte und sowas. Was ist denn jetzt passiert letzte Woche? Sind die Gesetze durchgekommen, die wir hier die ganze Zeit besprochen haben oder nicht?
Ja, zwei wichtige Gesetze sind durchgekommen. Einmal das Jahressteuergesetz. Ja, das wurde am Freitag vom Bundesrat verabschiedet. Ja, hat auch lang gedauert. Also gut, dass es jetzt endlich mal gekommen ist. Und auch das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 ist ja durch. Und gibt jetzt einige Änderungen bei der Gehaltsabrechnung. Vielleicht, um es vollständig zu machen, das Steuerfortentwicklungsgesetz, wo ja auch nochmal der Grundfreibetrag erhöht werden sollte für 2025 und auch die Tarifeckwerte, ist noch nicht durch und brandneu, wenn wir jetzt hier aufnehmen, ja, das Bundesfinanzministerium hat die Programmabläufe für den Lohnsteuerabzug 2025 veröffentlicht und da hat sie auch noch nicht das Steuerfortentwicklungsgesetz mit reingepackt. Also auch das Bundesfinanzministerium glaubt nicht, ja, zumindest laut dem BMF-Schreiben vom 22., ja, dass das Steuerfortentwicklungsgesetz zeitnah durchkommt. Das ist vielleicht auch ein Hinweis, dass dieses Gesetz erst 2025 durchkommt. Vielleicht nochmal zum Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024. Da wurde ja rückwirkend der Grundfreibetrag angepasst, ja, um 300 Euro auf dann jetzt 11.784 Euro. Hintergrund war, dass das sozialversicherungsrechtliche und das steuerrechtliche Existenzminimum auseinandergefallen sind. Und wäre das so stehen geblieben, dann wären die Steuerbescheide eventuell anfechtbar gewesen, 2025, dann für 2024 und deswegen hat man das jetzt nochmal rückwirkend angepasst, so last minute. Und jetzt wurde das einerseits angepasst, aber auch der Kinderfreibetrag ist nochmal gestiegen um 228 Euro auf dann 6.612 Euro. Das heißt, die Angestellten in den Unternehmen und auch die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen dürfen sich 2024 jetzt im Dezember auf eine höhere Auszahlung freuen.
Wie viel?
Denn, ja, das kommt immer drauf an. Also wenn man jetzt den Grundfreibetrag sieht, 180 Euro, ja, da denken ja viele, ja okay, zumindest von meinen Followern habe ich gehört, ja, da bekomme ich jetzt 180 Euro mehr ausgezahlt. Ja, schön wär's. Das ist jetzt nur einmal ja, der Grundfreibetrag hoch. Ja, wie viel wird es dann werden, kann man jetzt nicht pauschal beantworten. Hängt von den persönlichen Verhältnissen ab, hat man Kinder, hat man keine, in was von einem Steuersatz ist man. Ich habe jetzt mal pauschal sehr stark vereinfacht, einfach mal 34 Euro mehr im Dezember, ja, in den Raum geworfen, irgendwo plus minus, da wird es sich bewegen. Ja, also nicht sonderlich viel. Das Positive kann man schon mal entwarnen, ist, dass die Lohnabrechnungen Januar bis November unangetastet bleiben und nur im Dezember eben so eine Nachholung stattfindet und da mehr ausgezahlt wird dann im Dezember. Und man muss dann nicht mal komplett 11 Monate nochmal korrigieren, was es in der Vergangenheit, man erinnert sich an die vergangenen Jahre, auch schon mal gab. Also wenigstens da gab es was Positives.
Und das wurde ja noch beschlossen, als es die Ampel noch gab, ne? Deswegen war es schon durch den Bundestag. Und der Bundesrat hat jetzt zugestimmt. Und damit ist es jetzt wirklich auch Gesetz geworden. Und Jahressteuergesetz haben wir natürlich auch schon x-mal über die ganzen Vorhaben gesprochen. Das wurde genauso umgesetzt, wie es geplant war. Also wir haben die ganzen Neuerungen bei der Kleinunternehmerregelung, in der Abgabenordnung, die neue Wegzugsbesteuerung, genau. Also all diese ganzen Sachen, die wir schon x-mal besprochen haben, sind so durchgekommen, wie wir das hier auch dann genau besprochen haben. Ich habe mal noch eine Frage an dich zu dem Thema Grundfreibetrag. Jetzt ist der ja also nachträglich angepasst worden. Und das ist ja aber eigentlich noch nicht alles, ja? Also was ist denn eigentlich mit dem Steuertarif? Der müsste ja eigentlich auch an die gestiegene Inflation so ein bisschen angepasst werden, damit man nicht am Ende nur weil man wegen der Inflation mehr Gehalt bekommen hat, ja, und dann aber wegen dem höheren Gehalt rutscht man in eine höhere Steuertarifstufe, zahlt deswegen mehr Steuern, hat dann zwar am Ende auch immer ein bisschen mehr Netto raus als vorher, das ist ja immer sichergestellt, aber eigentlich rechtfertigt das dann überhaupt diese höhere Steuertarifstufe, wenn eigentlich die Gehaltserhöhung nur wegen der Inflation gekommen ist? Wie ist das? Das wurde ja nicht angepasst, oder? Der Steuertarif ist ja unverändert geblieben.
Nee, also im Steuerfortentwicklungsgesetz war geplant oder ist geplant, auch den Steuertarif anzupassen. Aber mit Ausnahme der Reichensteuer, aber ob das so schnell kommen wird, hab's ja erwähnt, das Bundesfinanzministerium glaubt in den Lohntabellen zumindest für 2024 noch nicht dran, dass es noch umgesetzt wird und dann wird es vermutlich 2025 umgesetzt werden und dann soll zumindest mal erst ab 68.430 Euro dann der Spitzensteuersatz von 42% gelten und dann bis 12.084 Euro dann der Grundfreibetrag, also bis zu dem Punkt habe dann keine Steuern, aber du hast schon recht, für 2024 gab es lediglich die Anpassung, die es halt im Jahr 2023, dann für 2024 vorgesehen war, aber jetzt nicht noch zusätzliche Belastungen. Nur der Grundfreibetrag wurde angepasst, weil auch nicht viel übrig blieb, weil hätte man den nicht angepasst, dann hätten ein paar Spitzfindige sicherlich gegen ihre Einkommensteuerbescheide geklagt und vermutlich auch Recht bekommen, was eigentlich sein kann, dass sozialversicherungsrechtlich da ein höherer Freibetrag gilt als steuerrechtlich. Und aktuell und fürs Jahr gilt dann der Spitzensteuersatz dieses Jahr ab 66.761 Euro und dann eben ab nächstem Jahr bei vermutlich 68.430 Euro. Der Reichensteuersatz, also ab da, wo 45% gezahlt wird, wird nicht angepasst. Der soll dann wie dieses Jahr weiter gelten. Ab 277.826 Euro. Also gute Nachrichten für alle Spitzenverdiener, die im Reichensteuersatz sind. Da wird es keine Inflation geben für diese Menschen.
Ja, entspricht nicht ganz der Realität, aber so ist das ja immer mit der...
Ja doch, aber so sind doch die Gesetze gemacht. Das ist doch so, oder? Weil sonst folgerichtig wäre es ja, um die kalte Progression zu vermeiden und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu gewährleisten, ja, dass man dann auch diese Progressionsstufe anpasst. Oder habe ich da im Studium nicht richtig aufgepasst, Christian?
Ich glaube, da hast du schon richtig aufgepasst, aber ich glaube, dieses Klientel hat jetzt nicht die beste Lobby in der Bundesregierung, dass man sich da eben auch für eine faire Besteuerung einsetzt. Das ist, glaube ich, nicht so sehr vertreten.
Also sollten unterschiedliche Gruppen von Steuerzahler auch unterschiedlich gut oder schlecht behandelt werden? Wenn ich jetzt hier.
Ich sag mal, das ist ja das Prinzip der Leistungsfähigkeit, ja, dass du natürlich schon sagst, wer mehr verdient, soll auch mehr Steuern zahlen. Das ist ja das.
Aber das machen sie ja trotzdem.
Genau, ganz genau. Und jetzt ist es ja eigentlich eine sozialpolitische Entscheidung, die man da getroffen hat, dass man sagt, okay, die Inflation und der damit verbundene Ausgleich des Steuertarifs, der soll eben für diese Einkommensgruppen nicht stattfinden. Und damit hast du ja letztendlich eine kleine Steuererhöhung für die beschlossen. So muss man es ja vielleicht bewerten.
Ja, aber das wird ja in der Öffentlichkeit nicht so kommuniziert.
Ja, das stimmt, ja.
Also das ist ja eigentlich, weißt du, normal, es heißt immer hier superreich und was der Kuck, was zahlen keine Steuern, aber wenn ich mir hier den Gesetzesentwurf vom Steuerfortentwicklungsgesetz anschaue, dann ist es die einzige Gruppe, zumindest jetzt was die Einkommensteuer betrifft, die wirklich dann 2025 eine Steuererhöhung erwarten wird. Weil es ja jetzt schon klar, dass auch nächstes Jahr die Menschen im reichen Steuersatz sind ja, muss man zugeben, nicht sonderlich viele, also in absoluten Zahlen, aber die werden mehr Steuern zahlen, da ihnen eben, ja, diese kalte Progression und die Abschaffung nicht gegönnt wird.
Das sollte ja, also jetzt die, für alle anderen, die nicht im reichen Steuersatz sind, nochmal kurz zusammengefasst, hätte es ja eigentlich diese Anpassung über das Steuerfortentwicklungsgesetz gegeben. Da wird natürlich jetzt gesagt, jetzt haben wir ja keine, nur noch eine geschäftsführende Bundesregierung so gesehen, ja, keine Mehrheit mehr. Da wird natürlich jetzt gerufen, die CDU möge doch diesem Gesetz noch zustimmen, damit wir dann diese kalte Progression für die hart arbeitende Bevölkerung, wo sie sicherlich auch auf jeden Fall notwendig ist, noch bekommen. Und heute früh habe ich ein Interview gehört, wo die CDU eben sagt, ja, also diesem Grundsatz würden wir schon gerne zustimmen, machen wir aber nicht, weil in dem Steuerfortentwicklungsgesetz halt auch viel drinsteht, womit wir nicht einverstanden sind. Kannst du dir vorstellen, warum ich dieser Auffassung eigentlich, wo ich eigentlich ganz dankbar bin, dass die CDU sich jetzt auf diese Position stellt?
Ja gut, weil im Steuerfortentwicklung wahrscheinlich auch aus deiner Sicht ein paar Sachen drin sind, ja, die du nicht so toll findest. Ja.
Da ist ja hier diese Meldepflicht für Steuergestaltungen drin, ne? Und die Frage ist ja auch, also da bin ich natürlich ganz dankbar, wenn das nicht kommt, ja, ob man da jetzt vielleicht noch eine Lösung findet, dass man nur die Steuertarifänderungen beschließt und diese anderen Sachen nicht. Also das wird sicherlich spannend, wie sich das jetzt entwickelt. Aber wie ist das eigentlich so hier mit den E-Autos und so? Da sollte doch auch noch mal so ein großer Wurf kommen. Ob sich da noch was ergibt? Was denkst du?
Ja, also eigentlich sollte ja der Bruttolistenpreis bei E-Autos für die 1%-Regelung, der ja aktuell geviertelt wird, wenn das Auto einen Bruttolistenpreis von maximal 70.000 Euro hat, auf 95.000 Euro erhöht werden, ist auch so ein bisschen, kann man schon sagen, eine kleine Subvention der Autoindustrie für die Elektroautos. Und da kann man schon ganz gute, sage ich mal, Elektroautos fahren. Ja, beispielsweise, ich habe mal geschaut, so eine Mercedes E-Klasse ist dann schon drin. Wenn man den Porsche Macan in der Elektroversion nicht so stark ausstattet, dann sogar der für 95.000 Euro. Ja, das sollte kommen, aber und vor allem, das sollte rückwirkend kommen, ja, für Anschaffungen ab Mitte 2024. Ja, da haben einige drauf spekuliert, dass es umgesetzt wird, aber ja, es ist noch gar nichts sicher. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie in den Startlöchern steht, sich dieses Jahr noch ein Elektroauto zu bestellen, was über 70.000 Euro kostet, ja, Vorsicht würde ich da mal sagen, weil es kann noch anders kommen. Ne? Man weiß nicht, ob da nochmal was gestrichen wird. Ja, ob vielleicht sogar, das wäre interessant, ob die CDU da auch den Rotstift ansetzt. Glaube jetzt in dem Fall eher nicht, aber klar, die Meldepflicht für Steuergestaltung plus auch, was glaube auch ein großer Punkt ist, was die CDU/CSU auch nicht so gern sieht, ist die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt im Steuerfortentwicklungsgesetz, der aus Sicht der Union zumindest raus sollte, dass es dann beschlossen werden kann.
Um die Ehe weiterhin zu fördern, ne? Und den Vorteil, den man durch diese Steuerklassen 3 und 5 erreichen kann, nicht wegfallen zu lassen. Das ist ja sicherlich die Begründung, ja, dass man, ich meine, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Steuerklassen 3 und 5, ja, ich glaube, wir beide waren jetzt schon so weit, dass wir sagen, ja, dann soll es halt wegfallen, oder?
Ja, ich meine, am Ende ist es ja insgesamt jetzt keine Mehr- oder Minderbelastung, ja, es kann höchstens sein, also man muss natürlich auch sehen, diejenigen, die dafür sind, müssen natürlich auch zwei Nachteile sehen, wenn man jetzt die Steuerklassen 3 und 5 in der Ehe nicht mehr hat und sich immer noch als Einheit sieht in der Ehe, da hat man insgesamt weniger monatliches Nettoeinkommen und muss es dann über die Steuererklärung im Folgejahr holen, hat also später das Geld, kann es nicht anlegen oder ausgeben und auch bei den Entgeltersatzleistungen, wie beispielsweise beim Elterngeld, ist es so, ja, dass ich mitunter dann vielleicht in geringerer Form habe, indem ich nicht mehr als 6 Monate vor Geburt des Kindes in die Steuerklasse 3 wechseln kann. Also sind zwei Faktoren, die eigentlich gegen die Steuerpflichtigen sind. Das Pro-Argument, was ja auch im Koalitionsvertrag drinsteht, ist eine gerechtere Verteilung, ja, in der Ehe durch das Faktorverfahren. Da werden eben die Bruttoarbeitslöhne ja dann berechnet, ab 2030 soll das ja alles erst gelten, dann hoffentlich auch automatisch, so ist es zumindest mal vorgesehen. Und da hat man eben ja eine Auszahlung, ja, analog praktisch des zu erwirtschafteten Jahresarbeitsbruttolohns des jeweiligen Ehegatten. Also ja, kann man machen, kann man abschaffen, muss man nicht. Ich glaube, durch die Abschaffung werden halt zig andere Gesetze noch berührt, was zumindest in der Anfangszeit zu höheren Bürokratiekosten führt. Ja, kann man so und so sehen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Das ist so ein emotionales Thema, so ein bisschen. Ich glaube, es gibt andere Themen, die größere steuerliche Auswirkungen haben. Ja.
Das stimmt. Also ich hätte, glaube ich, auf das Versprechen hin mir auch niemals so ein teures Elektroauto gekauft. Ich hätte da immer gewartet, bis das Gesetz durch ist. Das habe ich auch allen gesagt, die mich danach gefragt haben, weil das ja schon vor ein paar Monaten so wackelig alles schien, ja. Insofern sind alle gut dran, die sich eben noch kein so teures Elektroauto gekauft haben.
Ja, ja. Die Frage ist ja auch, so ein Elektroauto, ich bin jetzt kein Elektroauto-Profi, aber macht es Sinn, sich das Ding zu kaufen? Ne? Also wenn ich mir jetzt den Zweitmarkt so anschaue, ja, also ich bekomme also manchmal auch in meine TikTok-Timeline so irgendwelche Dinger gespült, dass irgendwie so Porsche Taycan sind es, glaube ich, dieser große Elektro-Porsche, dann irgendwie nur noch die Hälfte wert ist nach irgendwie 3 Jahren. Und dann ist natürlich schon die Frage, klar, Steuern sparen, ja, etc. pp., aber wenn das Ding halt nach 3 Jahren statt, keine Ahnung, weiß ich, 95.000 nur noch irgendwie knapp 50.000 wert ist, ist ja die Frage, ob es so sinnvoll ist, sich so ein Ding anzuschaffen, ne?
Mhm. Ja, wäre ich auch skeptisch. Sowas kommt mir nicht in die Bücher.
Ja, bist du Team Leasing oder bist du Team Kauf? Jetzt können wir hier mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ich bin ja Team maximale Steueroptimierung.
Ja.
Und weißt du, wie dieses Team aussieht? Also Firmenwagen würde ich niemals über meine GmbH kaufen.
Ja.
Firmenwagen kauft man über eine Familienstiftung und dann vermietet die Familienstiftung den Firmenwagen an die operative Gesellschaft. Weißt du warum? Die Familienstiftung kann ja Privatvermögen haben und damit kann sie auch im Privatvermögen dann ihre Firmenwagen halten, die sie vermietet. Diese Mieteinnahmen versteuert die Stiftung mit 15% Körperschaftssteuer. Die Stiftung zahlt dann keine Gewerbesteuer. Und die GmbH spart natürlich 30% Steuern auf diese Mietung der Firmenwagen. Und letztendlich freust du dich, dass du mit jedem Euro Miete, den du zahlst, 15% Gewerbesteuer letztendlich sparst. Und gleichzeitig, dadurch, dass die Firmenwagen ja dann eben Privatvermögen bleiben, kannst du sie natürlich auch noch steuerfrei verkaufen, wenn du sie dann eben ein paar Jahre genutzt hast und dann am Zweitmarkt wieder weiterverkaufst. Ne? Also da, insofern wäre ich immer für Kauf und dann am besten über eine Familienstiftung, ist ja ganz klar.
Die Frage ist, ob du beim Zweitmarkt von E-Autos überhaupt dann höheren Verkaufspreis wie den Stand der Abschreibung hast. Das vermag ich zu bezweifeln. Also der zweite Vorteil,
meinst,
der erschließt sich nicht. da wärst du froh, du würdest noch wahrscheinlich den Buchwert kriegen. Ja.
Aber es gibt doch jetzt Zölle auf die E-Autos aus China, Fabian. Das heißt, die Preise bleiben doch hoch.
Ja, schauen wir mal, was da so kommt. Aber jetzt hast du die Frage trotzdem. Jetzt nehmen wir, okay, du kaufst es in die Stiftung, aber dann Leasing in der Stiftung oder kaufst es wirklich?
Naja, ich weiß nicht, also das kommt natürlich immer auf das Leasingangebot an, aber in der Regel bin ich immer der Auffassung, dass ja an diesem Leasing irgendeiner noch was mitverdient. Und da gibt es jetzt sicherlich, wenn man hier so auf Plattformen, keine Ahnung, wie Dealdoktor oder so schaut, dann gibt es ja da manchmal solche Angebote, dass irgendwelche Gewerbeleasing-Autoverträge da ganz günstig angeboten werden, weil irgendjemand noch seine Quoten erfüllen muss. Ich glaube, in so einem Fall kann man auch mal mit einem Leasing gut fahren, aber ansonsten wäre ich immer im Team Finanzierung, weil ich dann lieber mir die Rendite, die ich sonst irgendwie an den Leasinggeber da zahle für die Kapitalbereitstellung, da kann ich sicherlich günstiger irgendwie an das Geld kommen, um das Fahrzeug dann zu kaufen, ja.
Ja, Leasing ist echt teuer geworden. Ich kann mich ja mal outen. Ich habe meinen Firmenwagen geleast 2021. Das war 2022, war es, glaube ich, auf jeden Fall. Ich war dann bei einer Hochzeit eingeladen, im schönen Ascona in der Schweiz, und da habe ich draußen geparkt. Ich habe so in den Himmel geschaut und dann war der Himmel blau, habe gedacht, warum in die teure Schweizer Tiefgarage fahren? Dann 12 Stunden später, als der Hagel mein komplettes Auto zerstört hat und es einen Totalschaden dann war, wusste ich, warum man vielleicht besser in die Tiefgarage hätte fahren sollen. Und als ich dann ein neues Leasingangebot mir angeschaut habe für das gleiche Auto, muss ich sagen, ist auch so ein bisschen unterschätzt, wie viel das am Leasingbetrag dann ausmacht, wenn die Zinsen so gestiegen sind. Wenn man davor vielleicht 0, irgendwas Zinsen hatte und auf einmal steht man bei 4%, was es dann tatsächlich absolut in der Leasingrate ausmacht, die war fast doppelt so teuer dann für selbe Auto. Da habe ich dann auch gedacht, dann besser doch kaufen. Ja, ja, aber das Thema Firmenwagen wirst du wahrscheinlich auch erleben. Ja, hier auch vor allem Privatnutzung, 1%-Regelung irgendwie vermeiden und sowas. Das ist natürlich in der Beratungspraxis immer, glaube ich, auch bei dir ein Riesenthema. Ja.
Naja, genau. Könnte man ja jetzt, wenn man das, das ist ja auch das, was auf Social Media immer durchs Dorf getragen wird, diese Gestaltung ist ja auch nervig, immer das Fahrtenbuch zu führen, ja, oder selbst wenn man es ordnungsgemäß führt, dass dann trotzdem das Finanzamt kommt und das anzweifelt, erlebe ich jetzt auch gerade am eigenen Leib. Und da ist natürlich die Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dieses Fahrtenbuch nicht führen zu müssen und auch nicht die 1%-Methode anwenden zu müssen. Und da ist ja so die Idee, dass man eben sagt, okay, das, so wie ich das jetzt gerade mit der Stiftung schon beschrieben habe, das Fahrzeug ist eigentlich gar nicht im Betrieb, sondern ist irgendwo anders, kann auch beim Ehepartner oder der Ehefrau, Ehemann sein, die eben dann nicht am Unternehmen beteiligt ist, und die hat dann eben das Fahrzeug und vermietet es für eine vorher festgelegte Zeit einen gewissen betrieblichen Nutzungsanteil an die Firma. Und dadurch, dass eben ja dann die Firma gar nicht den vollen Zugriff auf das Fahrzeug hat, ich verkürze es jetzt mal von der Argumentation her, gibt es dann eigentlich auch keine Grundlage dafür, die 1%-Methode anzuwenden, weil ja eben das Fahrzeug sowieso nur für den Prozentsatz an die Firma überlassen wird, den man vorher so etwa Pi mal Daumen oder mit einem repräsentativen Zeitraum eine Kalkulation oder eine Art Fahrtenbuch geführt hat, dann ermittelt hat. Und ich glaube, das kann schon in der Praxis auch funktionieren, aber ich weiß nicht, manchmal hören ja hier auch welche vom Finanzamt zu. Das ist sicherlich auch was, wo man dann mal genau hinschaut und sich das dann der Jagdinstinkt vielleicht geweckt wird, das irgendwie zu umzuwerfen, dieses Modell. Also ganz risikofrei ist das, glaube ich, auch nicht, hier von der 1%-Methode oder Fahrtenbuchmethode dann irgendwie frei zu kommen.
Ja, ja.
Sag mal, es gibt noch zwei Fragen, die ich an dich habe. Jetzt ist ja das Thema noch mit der degressiven Abschreibung, ne? Wenn jetzt dein Auto kaputt geht wieder, weil es reinregnet oder der Hagel kommt und müsstest jetzt überlegen, was Neues anzuschaffen.
Ja.
Da ist es ja so, dass wir jetzt für Sachen, die bis Ende 2024 angeschafft werden, haben wir jetzt aktuell noch eine degressive Abschreibung. Das heißt, du kannst es kaufen und könntest es dann musst es dann nicht über die Nutzungsdauer linear abschreiben, sondern kannst eben sagen, nee, in den ersten Jahren schreibe ich halt mehr ab. Das fällt ja weg.
Also noch kann man maximal 25% abschreiben, also das 2,5-fache der linearen AFA. Da ist ja im Steuerfortentwicklungsgesetz auch geplant, das für Fälle nach 2024 noch möglich zu machen. Und zwar, ich glaube, bis zum 31.12.2028. Und aber das stockt halt auch, ja. Also da weiß man aktuell auch nicht. Ja, wenn man jetzt, sollte man es dieses Jahr noch kaufen, nächstes Jahr, ja, der Bund der Steuerzahler, bei dem ich ja neulich auf dem Steuerzahlerkongress war, der hat schon eine Mitteilung durchgeschickt, ja, die DATEV auch schon veröffentlicht hat, Steuerfortentwicklungsgesetz trotz Ampelbruch beschließen. Da würde ich mich mal im Rainer Holznagel anschließen. Also wäre natürlich schon ganz gut, wenn das beschlossen werden würde, ja, weil dann hat man unter anderem auch wieder diese Abschreibungsmöglichkeit, ja, auch nach 2024. Also es ist für die Planung wirklich blöd, ja, kann man mal so sagen, weil man muss natürlich auch sagen, wenn die Sachen wegfallen, ist ja immer die Frage, macht es jetzt Sinn, irgendwie sich jetzt da noch irgendwie das Auto reinzukaufen? Und mein Lieblingsspruch ist ja nicht nur über Steuern, aber das ist natürlich auch einfach hier vom Steuerfabi gesagt, wenn man nicht entscheiden muss, ob man bis zum 31.12. diese Möglichkeit noch hat, ja, und dann nicht weiß, ob man die Möglichkeit 2025 hat. Aber naja, Stand jetzt fällt's weg. Rechtslage heute, ja. Ob es dann mit einem Steuerfortentwicklungsgesetz wieder kommt, ist zumindest jetzt noch fraglich. Ja, ich gehe mal davon aus, aber wissen tut man es halt nicht, ja.
Ja. Also könnte sich's ja lohnen, dann vielleicht dieses Jahr sogar noch was anzuschaffen, ne? Um dann die degressive Abschreibung noch zu machen.
Aber ich glaube, das kommt. Also ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass im Steuerfortentwicklungsgesetz ein paar Dinge drin sind, die rausgestrichen werden sollten und auch wahrscheinlich werden, ja, weil die Union einfach sagt, das wollen wir nicht. Und wenn ihr halt das durchdrücken wollt, dann erstmal hier nochmal kurze Korrektur. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Union jetzt was dagegen hat, dass man degressiv abschreibt. Ich meine, so wirtschaftlich gut aufgestellt dürfte Friedrich Merz sein, dass er weiß, dass es eh nur ein zeitlicher Effekt ist. Ja.
Ja, aber jetzt gerade so ein paar Investitionsanreize zu schaffen, wäre jetzt vielleicht gerade passend.
Ja,
bezüglich der konjunkturellen Lage würde sich ja jetzt gerade anbieten, wenn das so ein bisschen in Schwung gebracht wird.
Ja, ich habe heute mit einem Freiburger Unternehmer gesprochen, der Marketing und PR und Marketing im Prinzip macht, hier im südbadischen Raum. Und der hat mir schon berichtet, dass jetzt die Unternehmen, dass es denen nicht mehr so gut geht. Und klar, das Erste, was sie irgendwie zusammenstreichen, ist halt das Marketingbudget. Und der hat mir heute wirklich tragisch heute Morgen beim Espresso berichtet, dass es nicht mehr so der Knaller ist. Also von dem her ist Zeit mal, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ne? Und sind da viele gute Sachen in dem Steuerfortentwicklungsgesetz ja auch drin.
Ja, tatsächlich habe ich das Feedback jetzt auch immer mal gehört von meinen Mandanten, dass die eben sagen, okay, also aber auch eigentlich in mancher Hinsicht auch positiv, dass die eben sagen, hey, mit dem Fachkräftemangel irgendwie kriegen wir jetzt doch wieder ein paar Bewerbungen, weil eben hier und da dann offensichtlich die Unternehmen doch nicht mehr so gut einstellen oder alles vom Markt weg einstellen, was irgendwie sofort schreit hier, ja. Und das habe ich andererseits, du hast gerade ein negatives Beispiel gebracht, ich habe auch ein positives eben dann gehört, dass die eben sagen, jetzt finde ich endlich mal wieder Personal oder habe es etwas leichter, weil eben vielleicht auch meine Konkurrenz, die nicht so gut gewirtschaftet hat wie ich, da jetzt Schwierigkeiten hat, das die Mitarbeiter zu halten. Also es ist natürlich immer so eine Frage, wie man das sieht. Natürlich wäre das immer besser, wenn wir irgendwie ein Wirtschaftswachstum hätten und es allen besser ginge. Aber so eine gewisse, also ich finde jetzt ist halt auch falsch zu sagen, hier jetzt erschlagen wir das alles mit Subventionen, ne? VW, na klar, hier die Werke müssen erhalten werden, hier ist euer Geld und so. Also man muss ja auch irgendwie schauen, dass man wettbewerbsfähig bleibt und wenn man eben nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dann eben auch die Konsequenzen zieht und irgendwie die Ressourcen anderweitig vielleicht effizienter genutzt werden können. Also ich finde, diesen Aspekt gibt es ja bei diesem ganzen Thema irgendwie auch, ja.
Ja, absolut.
Ja. Sag mal, ich hab noch ein Urteil mitgebracht, was ich mal mit dir besprechen würde. Oder es ist eigentlich, na doch, es ist ein Urteil und jetzt ein anhängiges Verfahren. Das passt eigentlich ganz gut. Das wollte ich mal erzählen und auch mal deine Meinung zu einholen. Und zwar hast du ja gesagt, dass der Steuergrundfreibetrag rückwirkend jetzt im Jahr 2024 noch leicht erhöht werden musste. Warum? Weil eben auch das Existenzminimum für die Sozialhilfeempfänger angepasst wurde und man sagt, okay, zumindest das, wenn das auf der einen Seite erhöht werden wird, muss es auch auf der anderen Seite erhöht werden. Okay. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich das Existenzminimum, ne? Und wir haben ja hier in Deutschland das Grundgesetz und die Gleichheit im Grundgesetz und daraus leitet sich ja letztendlich ab, dass wir irgendwie auch die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit haben, ne? Also jeder, der eben sehr viel verdient, soll viel Steuern zahlen. Okay, jeder, der wenig verdient, soll wenig oder dann im Zweifel gar keine Steuern zahlen. Und da gibt es ja auch dieses Grundprinzip, dass nur das sogenannte disponible Einkommen versteuert werden soll. Also das heißt, du sollst erstmal das, was du zur Lebensführung brauchst, sollst du steuerfrei verdienen können. Das ist dann eben genau dieser Grundfreibetrag. Und nur da, was darüber hinaus noch verdient wird, soll überhaupt mal für eine Besteuerung mit Einkommensteuer herangezogen werden. So ist das ja jetzt eigentlich auch schon. Jetzt hat mal einer die Frage sich gestellt, Moment mal, wie viel brauche ich eigentlich zum Leben? Ne? Und da können wir natürlich dann gut drauf schauen, was kriegt man denn eigentlich alles so als Bürgergeldempfänger? Kriegt man ja so eine monatliche Auszahlung. Dann werden die Nebenkosten übernommen von der Wohnung. Die Wohnungskosten an sich werden übernommen und dann, keine Ahnung, GEZ-Gebühren und sowas. Ne? Also es ist ja schon relativ viel, was da gegebenenfalls bezuschusst wird, gerade wenn man jetzt eben in so einer teuren Wohnung lebt und es ist ja dann auch so, dass man das immer weiter entschärft hat, ja, früher war das ja so, da musstest du sofort umziehen, wenn du da irgendwie in einer zu großen Wohnung warst und musstest dein eigenes Einkommen aufbrauchen, das ist ja jetzt alles durch die Reformen da relativ lax geworden, dass es da erstmal einige Monate überhaupt keine Sanktionen gibt Und dann hat er sich natürlich die Frage gestellt, Moment mal, wenn ich das jetzt alles so zusammenrechne, dann habe ich hier irgendwie, das sind um die 500 Euro, die man als Bürgergeldempfänger bekommt. Und dann das ganz Entscheidende, und dann kriege ich auch noch die Wohnung gestellt. Und im Zweifel oder in vielen Fällen bin ich ja da bei deutlich über 1000 Euro an Leistungen, die ich vom Staat bekomme, wenn ich quasi gar nichts mache. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn ich halt Einkommen verdiene, bin ich ja beim Grundfreibetrag, du hast gerade den Betrag genannt, du weißt wahrscheinlich auswendig, ich weiß ihn jetzt nicht, auf jeden Fall unter 12.000 Euro pro Jahr. Und dann hat er eben gesagt, das ist ja irgendwie ungerecht, dass man, wenn man nichts tut, vom Staat eben diese Leistung von deutlich mehr als 1.000 Euro bekommt, weil eben auch die Wohnung dabei ist. Und ich muss aber schon Steuern zahlen ab einem viel niedrigeren Betrag, nämlich von, was weiß ich, 900 irgendwas Euro im Monat. Und hat dann eben geklagt, und interessanterweise hat das Finanzgericht, dort war er zuerst, hat eben gegen seine Steuerbescheide geklagt. Hat gesagt, ich müsste einen höheren Grundfreibetrag bekommen, weil das wäre ja grundgesetzlich geboten, weil ja hier auch das Existenzminimum in Form der Bürgergeldempfänger eben deutlich höher ist, ja, weil die eben auch noch die Wohnung bekommen. Das Finanzgericht in der ersten Instanz hat dem natürlich, war vielleicht zu erwarten, ich weiß es nicht, hat aber jedenfalls gesagt, nee, also das sehen wir nicht so, und dem können wir jetzt nichts abgewinnen, aber wir sind uns natürlich nicht sicher, hier wird ja mit dem Grundgesetz und so argumentiert, könnte ja doch etwas mehr dran sein, eine große Sache sein, wir lassen mal die Revision zu. Und das Ganze ist jetzt halt auch beim BFH anhängig, wen das interessiert, das ist Aktenzeichen Römisch 3 R26 aus 24, und das ist natürlich irgendwie interessant, ja, also ich bin mal, ist ja irgendwie ein interessantes Verfahren, das mal so aus dieser Sicht zu beurteilen, und wenn da natürlich jetzt was dran wäre, wären ja schon die Steuerbescheide jetzt 23, 24 nicht mehr rechtens. Und vor allem müsste man ja jetzt eigentlich überlegen, soweit ich weiß, wird das Finanzamt, erlässt es die Steuerbescheide noch nicht vorläufig in Bezug auf dieses Verfahren. Das heißt, du musst ja gegebenenfalls Einspruch einlegen gegen die Steuerbescheide und dann sagen, ja, Moment mal, ich will erst mal abwarten, wie das Verfahren hier ausgeht, ob ich davon vielleicht auch betroffen bin.
Ja, also die Frage ist, wenn das durchgeht, dann haben wir andere Probleme.
Ich glaube, es gibt 46 Millionen Steuerbescheide zur Einkommensteuer.
Ja. Also, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Die Frage ist auch vom Verfahrensablauf, weil es wird wahrscheinlich nächstes Jahr ja wieder so sein, dass es eine rückwirkende Anhebung geben wird, weil wenn das Steuerfortentwicklungsgesetz nicht beschlossen wird, so, dann hat man wieder dasselbe Problem wie 2024. Und das könnte unter anderem dann nochmal zu einer Korrektur führen, weil eben diese Berechnungsgrundlage von den Sozialversicherungen eine andere ist als von den Steuern. Und dann ist ja die Frage, ob man irgendwie mal so einen gesetzlichen Mechanismus verankert, dass man das angleicht, dass es eben keine Abweichungen mehr gibt und dass man nicht nur das Problem hat, dass die Politik irgendwie in den Gesetzen zu langsam ist, sondern dass es auch eine Abweichung zwischen Steuern und Sozialabgaben gibt, die dann zu einer rückwirkenden Korrektur führen kann. Also das wäre auch mal eine gute Geschichte. Was mir auch noch eingefallen ist, weil es mich viele auch gefragt haben, was ist mit dem Kindergeld? Ja, so für viele, die natürlich Kinder haben, auch ein wichtiges Thema. Und das ist auch im Steuerfortentwicklungsgesetz drin. Ja, die Erhöhung von 250 auf 255 Euro pro Kind und Monat. Also das wird von der Politik sehr energisch kommuniziert, man denkt, das ist irgendwie durch, ist es aber nicht. Ja? Also hängt auch noch im Steuerfortentwicklungsgesetz drin.
Ja, spannend. Dann haben wir das alles mal so ein bisschen beleuchtet. Ich hätte tatsächlich noch eine Neuerung, die mir bisher entfallen ist, mich darüber aufzuregen, aber ich würde es gerne jetzt noch tun. Ja, ich habe meinen LinkedIn-Post gemacht, irgendwie, wo ich gepostet habe, wie viele Faxe wir noch pro Jahr schicken. Und da, keine Ahnung, es waren tatsächlich, also bin ich immer wieder erschrocken, wenn ich mir die Zahlen so angucke, es sind über 1000, also sehr viele, viel zu viele, über 1000, was weiß ich, ja. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Griff vorbereitet, aber sehr viele. Und dann stelle ich mir, oh Gott, wieso schicken wir so viele Faxe? Das ist ja peinlich. Und dann, wenn ich dann so meine Kollegen frage, sage ich, ja, warum schickt ihr überhaupt diese Faxe? Dann sagen die, naja, da können wir uns wenigstens, können wir wenigstens sicher sein, dass das Finanzamt darauf reagiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Finanzamt sonst nicht reagiert, aber das ist halt ein relativ einfacher Weg, um eben dann da sicher zu sein, dass da was passiert, ne? Es gibt natürlich auch hier über Elster die Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu kommunizieren. Ist ja auch in DATEV so eine Anbindung. Aber da ist wohl die Erfahrung, dass manchmal eben dann irgendwie da ruft man dann an nach ein paar Wochen und dann, oh nee, weiß gar nicht, wo das jetzt gelandet ist. So, also ist das so ein bisschen hier wie Passierschein 37a bei Asterix und Obelix, im Zweifel schickst du dann halt einen Fax, dass es dann ankommt. Und jetzt gibt's ja für die Steuerberater so ein besonderes elektronisches Postfach. Das kennen auch schon die Anwälte unter BEA. Und wir Steuerberater kennen das unter BEST. Das ist also so ein Postfach, mit dem kannst du elektronisch kommunizieren. Und vor allem musst du darüber Klagen einreichen beim Finanzgericht zum Beispiel. Du kannst gar nicht anders mehr eine Klage erheben als über das Postfach, ne? Also haben jetzt eben alle Steuerberater so ein Postfach und die Gerichte akzeptieren das. Und alle freuen sich, dass man da jetzt so einen einheitlichen Weg gefunden hat, mit dem man da kommuniziert. Und mit diesem Postfach könnte man eigentlich auch mit dem Finanzamt kommunizieren. Also das haben wir tatsächlich auch schon wir haben das versucht und auch da haben wir manchmal die Rückmeldung vom Finanzamt bekommen, was soll das denn sein, gucke ich nicht rein, keine Ahnung, wie ich da an diese Schreiben komme. Gibt sicherlich auch von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedliche, Vorgehen, ne? Also wie gesagt, ein paar Mal haben wir da einfach die Erfahrung gemacht, dass es nicht gelesen wurde oder so. Und aber trotzdem könnte das ja so ein einheitlicher Kommunikationskanal werden, wo man sagt, okay, da können eben die Berater und die Gerichte arbeiten damit, da macht es ja vielleicht Sinn, dass das Finanzamt damit auch arbeitet. Und jetzt wurde interessanterweise, also das war mir, als wir das mal besprochen haben, gar nicht aufgefallen, auch im Jahressteuergesetz geregelt, dass als Kommunikationsverfahren das zulässig ist für die Finanzverwaltung, ja, also dass es da eben nur diese Elster-Schnittstelle geben soll in der Zukunft oder diese Erik-Schnittstelle, die dann auch darauf basiert. Aber dieses, und das heißt im Umkehrschluss, dass dieses Steuerberater-Postfach oder dieses Anwaltspostfach halt explizit ausgeschlossen ist. Mit dem darfst du jetzt nicht mit dem Finanzamt kommunizieren. Das heißt also irgendwie, und ich habe jetzt hier bei Haufe habe ich gelesen, dass man vielleicht auch davon ausgeht, dass das hier versehentlich aufgenommen wurde, dass man das eigentlich gar nicht wollte. Also auch interessant, was jetzt hier offensichtlich in den letzten Zügen der Regierung da noch so untergekommen ist. Auf jeden Fall bleibt abzuwarten, ob das jetzt dabei bleibt, dass man das Best- und BEA-Verfahren nicht einwenden darf, um mit dem Finanzamt zu kommunizieren. Momentan ist das wohl jetzt dann so Gesetzesstand. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
Interessant. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Es ist im Hinblick auf die anstehenden Gesetzesinitiativen und die künftige Regierung sowieso, glaube ich, ein richtiges Abschlusswort, weil in die Glaskugel schauen können wir beide auch nicht, Christian. Es bleibt aber spannend und natürlich auch ein Grund, den Podcast zu abonnieren und wem es gefallen hat, natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung auf den einschlägigen Plattformen dazulasten und dann gibt es sicherlich wieder neue Steuernachrichten dann in der kommenden Woche.
Genau, darüber würden wir uns freuen. Vielen Dank. Dann, Fabian, bis nächste Woche. Mach's gut.
Dito, ja. Ciao, ciao.
Jo, ciao.